Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Heute im Zeichen des Regenbogens. Wir reden über etwas andere Familienkonstellationen mit einem Gast. Judith Sturzberg, hallo und willkommen.
Hallo.
Ja, vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, was vielleicht auch deine Geschichte ist.
Ja, ich bin Judith. Ich bin 21 Jahre alt, studiere in Emden Soziale Arbeit. Und ich bin mit drei Elternteilen aufgewachsen, mit zwei Mamas und einem Papa.
Würdest du dich dann als Regenbogenfamilienkind bezeichnen?
Ja, auf jeden Fall.
Aufwachsen in einer Regenbogenfamilie, wie ist das? Darüber reden wir gleich. Dazu dann noch Neues von Sarah im Liebestagebuch. Erzählt euch Sarah von einem Typen, den sie gerade kennengelernt hat per App. Herzlich willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Judith ist bei einem lesbischen Paar aufgewachsen, studiert in Emden. Judith, jetzt bist du 21. Erzähl nochmal, wie ist deine Familienkonstellation zustande gekommen?
Ja, also ich komme ja aus einer Zeit, wo es noch die gleichgeschlechtliche Ehe und alles nicht gab. Und meine Mama hat in einer heteronormativen Beziehung gelebt, also Mama und Papa. Und daraus bin ich dann entstanden. Und als ich 4 Jahre alt war, haben meine Eltern sich getrennt mit der Begründung, dass meine Mama eigentlich doch lesbisch ist. Und dann hat meine Mama eine Freundin gefunden und so ist die Konstellation zustande gekommen.
Und war das dann ziemlich schnell klar, dass du zu deiner Mama und ihrer neuen Freundin dann ziehst?
Ja, das war von Anfang an klar eigentlich, ja.
Wie war das dann für dich? Also du bist ja dann mit 4, 5, hast du das überhaupt schon so mitbekommen, dass sich da irgendwas verändert hat?
Nee, also das war für mich überhaupt nicht bewusst. Das ist für mich auch überhaupt gar nicht bewusst, so diese Veränderung gewesen. Ich habe das einfach, das war einfach so und das war von Anfang an so akzeptiert.
Hast du dann immer gedacht, ja klar, jeder hat zwei Mamas? Ist das so eine Geschichte gewesen? Oder wann hast du angefangen, das wahrzunehmen? Oder war das für dich einfach auch ganz normal? Weil du weißt ja nicht, dass es vielleicht bei der Mehrheit anders ist.
Naja, es war für mich einfach normal. Ich wusste schon, dass das anders ist. Ich kann aber keinen genauen Tag oder so benennen, wo das dann angefangen hat, dass man das weiß. Ich würde sagen, ich hatte ja trotzdem beide Elternteile. Also ich hatte ja trotzdem einen Papa und deswegen war das für mich nie eine Frage, wer ist denn mein Papa? Also so Erklärungsängste hatte ich ja nie, ne?
Also würdest du dann sagen, hast du mehr zwei Mamas oder hattest du wirklich zwei Mamas plus Papa? Also wie war das?
Eher Mama und Papa und eine Mama dabei.
Aber du hast bei den beiden Mamas gelebt.
Genau, ja, genau.
Und du sagst, für dich war das einfach so, völlig selbstverständlich. Gab es denn irgendwann eine Situation, wo Leute dann mal komisch reagiert haben, im Kindergarten, in der Schule oder so? Oder wo du gemerkt hast, wieso reagieren die jetzt so?
Ja, sicher. Also man entwickelt eine Technik, indem man erstmal ganz vorsichtig so nach einer Zeit anfragt, wie denn so Menschen generell darüber denken und dann irgendwann erzählt man das.
Erklär mal, wie ist das? Du checkst erstmal ab, wie.
Genau,
wie
man wartet, bis das Thema auskommt, genau, bis es aufkommt und man guckt dann so ein bisschen, was die Leute sagen und wenn dann direkt Anfeindungen kommen, dann habe ich das als Kind nie gesagt. Wenn man aber merkt, okay, die sind da offen für, dann habe ich das auch erzählt und Freundinnen und so waren ja auch immer bei mir zu Hause, die haben das natürlich auch gesehen, also. Das war ja normal. Ich habe da schon Anfeindungen erlebt, aber wirklich in einer sehr geringen Zahl, würde ich sagen.
Wie sind deine Mamas dann damit umgegangen? Also haben die dir die ganze Geschichte erklärt, die Konstellation?
Ja, also das war einfach so. Ich habe da jetzt vor 2 Tagen noch mit meiner Mama drüber gesprochen, dass ich halt jetzt das Interview habe. Und dann sagte sie ja, als das damals so aufkam, bin ich auch direkt in den Kindergarten gegangen und habe gesagt, ja, es kann sein, dass Judith jetzt von zwei Mamas erzählt und das ist auch richtig so. Und damit hat meine Mama ja immer schon einen Vorreiter gegeben dafür, dass das anerkannt wird und dafür, dass ich das nicht als negativ erlebe.
Hat denn deine Mama oder deine beiden Mamas, haben die irgendwelche Rückmeldungen bekommen oder wurden die schräg angeguckt?
Ja, auf jeden Fall. Also das erlebt man schon mit, wenn man dann spazieren geht, böse Blicke und so. Das sind, glaube ich, eher die Sachen, die ich als viel, viel schlimmer erlebt habe, als dass ich blöde Sprüche oder so gehört habe.
In was für einem Kontext bist du aufgewachsen? Also war das eher auf einem kleinen Dorf oder in der Stadt?
In der Stadt.
In der Stadt.
Genau,
das heißt,
in Bonn, ja.
Da gibt es dann schon vielleicht auch ein bisschen mehr Offenheit als auf einem kleinen Dorf.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du dann auch selber in der Schule oder so, hast du dann auch andere Regenbogenkinder mitbekommen?
Also in der Schule gar nicht. Ich habe aber eine Freundin von meiner Mama, ist auch lesbisch, die hat auch 2 Kinder. Und mit denen habe ich immer guten Kontakt gehabt. Das waren aber die einzigen. Also ich hatte wenig Vernetzung in die Richtung.
Wie hast du die Mamas eigentlich genannt? Heißen die bei Mama oder beim Vornamen? Oder wie hast du das gelöst?
Also meine leibliche Mama als Mama und meine zweite Mama mit Vornamen.
Du würdest sie auch als Mama trotzdem bezeichnen?
Ja, schon. Sie hat mich ja mit großgezogen.
Es gibt ja auch diese Geschichte, dass man immer wieder gehört, ja, der Vater ist mehr dafür zuständig, die Mama ist mehr dafür zuständig, wenn du jetzt primär bei 2 Frauen aufgewachsen bist. Braucht man überhaupt so eine Rollenaufteilung?
Nein, braucht man nicht. Das ist völlig lächerlich.
Warum ist das in so vielen Köpfen noch drin?
Weil wir einfach immer noch in einer sehr heteronormativen Gesellschaft leben, in der Mann und Frau als gegeneinander immer noch eine sehr große Rolle spielen. Leider.
Meinst du, du kannst auch was ändern quasi damit, dass du auch relativ jetzt öffentlich mit der Situation umgehst?
Ja, ich denke schon, weil ich einfach damit zeige, dass es nicht außenstehend ist, sondern dass es mitten in der Gesellschaft ist und dass es ganz viele Kinder gibt, die so aufwachsen. Und gerade im Moment gibt es ja einen wahnsinnigen Babyboom in der Richtung, die ja nochmal anders aufwachsen, als ich das tue. Und das ist ganz großartig, dass es das gibt. Und ich hoffe, dass ich damit ein paar Menschen helfen kann und ein paar Meinungen öffnen kann dahingehend.
Erst im letzten Jahr, im Jahr 2017, wurde die Ehe für Homos und Heteros gleichgestellt. Als Judith als Kind bei ihren zwei Mamas aufgewachsen ist, da gab es das noch nicht. Judith, wie wichtig war das für deine Eltern, dass sie jetzt auch heiraten können?
Also das war ganz groß gefeiert bei mir zu Hause. Da gab es direkt die WhatsApp-Nachricht, als das kam. Ich war dann zu der Zeit in Hamburg. Und danach war ich auch mit auf dem CSD in Köln und bin da auch mitgelaufen und das war ganz groß Party, also auf jeden Fall.
Und sind die in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft oder wollen die heiraten?
Ja,
oder?
Die wollen heiraten, genau.
Das steht also noch an?
Ja, das steht noch an.
Wie war das dann in Sachen Erziehung? Also es gibt ja auch sowas wie das Sorgerecht. Wie war das bei dir in der Familie?
Also das war immer geteilt zwischen meiner leiblichen Mama und meinem Papa, weil mein Papa ja immer noch präsent war. Also ich hatte ja drei Elternteile. Und ich war am Wochenende auch bei ihm und so weiter und dadurch war das immer geteilt, das Sorgerecht.
Das heißt, hast deinen Papa regelmäßig gesehen, aber sozusagen die Hauptzeit warst du bei den beiden Mamas.
Genau, ja. Meine Eltern sind immer noch beste Freunde und wir fahren zusammen in Urlaub. Genau.
Meinst du hast da einfach Schwein gehabt, das ist eine super Konstellation, wie es gelaufen ist, alle verstehen sich noch, reden gut miteinander? Oder kann das immer so sein? Ist das vielleicht eher eine Ausnahme? Was glaubst du?
Also ich glaube, ich habe schon wahnsinnig großes Glück damit und ich würde mich auch als sehr positives Beispiel, sage ich mal, darstellen, weil ich einfach eine Familie habe, die da sehr offen dem gegenüber ist und auch Oma und Tanten und so weiter, was dann auch nochmal eine Rolle spielt, sind da auch wahnsinnig offen gewesen und mein Papa immer präsent gewesen und hat auch nie irgendwie, es gibt ja dann Frauen, die sich da nicht trennen dürfen und solche Späße und das war bei mir nie so. Deswegen würde ich schon sagen, dass ich da sehr positiv bin, aber das ist ja ein Unterschied zu den Kindern, die heute aufwachsen, die ja wirklich mit zwei Mamas aufwachsen durch eine Samenspende zum Beispiel oder durch Adoption. Die wachsen ja nochmal anders auf. Das ist ja eine völlig andere Konstellation dann.
Das heißt, du bist mir so ein Regenbogenkind leid?
Mehr leid würde ich das nicht nennen. Aber es ist schon, also es ist einfach, es haben sich ja neue Möglichkeiten ergeben. Es ist einfach eine andere Situation heute rechtlich auch von den Möglichkeiten her, als es das vor 22 Jahren war.
Du sagst gerade, es gibt die verschiedenen Möglichkeiten für schwule oder lesbische Paare, heute Kinder zu bekommen. Also aber rechtlich ist das, glaube ich, noch alles nicht ganz so leicht, oder?
Nein, rechtlich ist das Ganze immer noch nicht einfach und das ist auch durch die Eheöffnung nicht einfacher geworden. Es ist immer noch so, dass bei zwei Müttern, wo durch die Samenspende ein Kind gezeugt wird, die zweite Mutter nicht automatisch als zweites Elternteil eingetragen wird. Das sind immer noch Fakten, die da sind, leider. Und da muss ganz viel zu gearbeitet werden noch.
Wie war das dann für dich? Also dadurch, dass du so viel mitbekommen hast und einfach vielleicht noch mehr gesehen hast als andere, so in der Pubertät oder so, Entdeckung der eigenen Sexualität, sexuellen Orientierung, hat das da für dich irgendeine Rolle gespielt?
Nein, eigentlich nicht. Also ich bin halt schon offen und ich stehe auch Homosexualität offen gegenüber und bin dem einfach offen gegengestellt, aber ich lebe trotzdem heteronormativ. Also das war für mich nie eine Frage, obwohl meine Mama immer gesagt hat, irgendwann kommst du mit einer Frau nach Hause. Irgendwann war es dann doch mein Freund, aber naja.
Das hat sie aber akzeptiert.
Ja, ja.
Toleranz in alle Richtungen.
Ja, genau.
In beide Richtungen sozusagen. So in der Erziehung und so, du hast ja dann deinen Papa noch gehabt, du hast deine leibliche Mama gehabt und du hast die andere Mama gehabt. Hast du dann auch manchmal gesagt, das darfst du mir nicht sagen, weil du bist ja gar nicht meine leibliche Mama. Also man ist ja auch manchmal ein bisschen fies als Kind.
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Also ich wusste schon, was ich fragen kann, was ich lieber Papa frage. Aber grundsätzlich waren die immer so eng miteinander alle, dass das doch immer relativ schnell rausgekommen ist, wenn ich dann mal nur Papa was gefragt habe oder so. Dann war das so, du hast deinen Papa was gefragt und mich nicht. Aber ja, das war schon alles sehr eng miteinander.
Das heißt, auch dein Papa hat die neue Freundin deiner Mama angenommen und ist mit der gut.
Ja, genau.
Judith ist ziemlich stolz auf ihre Familie. Die besteht aus Mama, Mama, Papa. Von Judith zu Sarah. Wir machen einen kurzen thematischen Break für unser Liebestagebuch. Sarah lässt euch seit einem halben Jahr in ihrem Liebesleben teilhaben. Mal hat sie einen One-Night-Stand mit einer Frau, mal hat sie zwei Affären gleichzeitig mit zwei Männern und mal hat sie irgendwie auch gar keine Lust auf Beziehung und Sex und ist lieber allein. Im neuen Jahr jetzt zeigt sie eine neue Facette. Sie hat jemanden kennengelernt, den sie richtig gut findet. Aber sie will es diesmal ganz langsam angehen. Aber das erzählt sie euch am besten selbst.
Also ich schreibe schon seit einiger Zeit mit einem ganz netten Kerl, der studiert auch. Ja, wir haben uns über Tinder kennengelernt. angefangen, miteinander zu schreiben. Und ich habe das am Anfang nicht wirklich ernst genommen. Das war in der Zeit, in der ich überhaupt gar keine Lust auf irgendwas hatte. Und dann hatte ich aber irgendwie relativ schnell das Bedürfnis, ihn kennenzulernen, weil ich gemerkt habe, dass ich es sehr komisch finde, mit jemandem zu schreiben, den ich eigentlich gar nicht kenne. Und dann haben wir uns, ich glaube, über mehrere Wochen hinweg versucht zu treffen, aber entweder hatte er keine Zeit oder ich, und dann war auch Weihnachten, dann sind wir in die Heimat gefahren und dann hat sich das halt wieder verschoben. Und so über die Zeit hinweg, so habe ich gemerkt, dass es mir sehr gut tut, den anderen so ein bisschen kennenzulernen, und dachte ich, ja, der hört sich eigentlich ganz nett an, und die Fotos sahen jetzt auch, also auf den Fotos sah er auch sehr nett aus. Aber ich habe mich so sehr davor geschützt, irgendwie mich da jetzt so emotional irgendwie reinzulegen, sag ich jetzt mal. Weil wenn man schreibt, dann ist man ja doch irgendwie nochmal jemand anders vielleicht, als wenn man sich wirklich gegenüber sitzt. Und dann haben wir uns jetzt neulich getroffen und ja, es war super entspannt. Ich hatte das Gefühl, als würden wir uns schon ewig lang kennen, und das war aber auch nicht so meine Sorge, die ich eben hatte, dass er vielleicht doch ganz anders ist, als ich das so erwartet habe durch die Sachen, die wir uns geschrieben haben. Das hat sich eben nicht bewahrheitet, und es war ja sehr schön irgendwie. Und zeitgleich merke ich aber auch, dass ich so das Ganze sehr ruhig angehen lassen will, irgendwie so ein bisschen das Tempo aus dem Ganzen rausnehme. So ein bisschen so wie früher, wenn man sich das erste Mal jemanden annähert. Und, also wir haben uns nicht geküsst, aber flirten tun wir schon. Also es ist immer so ein bisschen sowas, dass man dann so kleine Kommentare, ach, du bist aber süß, oder hier, also so kleine Sachen. Ich weiß auch nicht, also ja, also wir hatten schon einen Moment, in dem wir uns hätten küssen können, aber das war dann irgendwie, weiß ich nicht, dann dachte ich, nee, jetzt noch nicht. Also irgendwie, weiß ich nicht, sehe ich das so ein bisschen als, nicht Herausforderung, aber mir zu beweisen, dass es auch anders geht, als direkt irgendwie da ins Körperliche zu gehen. Und also ich glaube, was mich so sehr an ihm fasziniert, ist einfach, dass er so anders ist als die Männer, die ich jetzt in letzter Zeit so kennengelernt habe. Also er strahlt so eine unglaubliche Ruhe einfach aus. Und auch eben diese Sache, dass es ihm nicht nur um meinen Körper geht. Das finde ich auch ja sehr schön einfach. Und ich würde ihn am liebsten doch schon diese Woche irgendwie noch mal gerne sehen. Und am Samstagabend ist so ein kleines, kostenloses Konzert bei mir um die Ecke. Und ich habe so angepeilt, ihn da einzuladen. Das ist gerade so mein Plan, ja, genau. Ja, da bin ich am Überlegen, ob ich am Samstag, wenn wir uns treffen sollten, ob ich da vielleicht versuche, einen Schritt weiter zu gehen. Irgendwie fände ich das ganz schön, auch weil ich dann so ein bisschen dann auch vielleicht Angst habe, dass man sich dann daran gewöhnt, dass es einfach unkörperlich bleibt. Da habe ich so ein bisschen Sorge. Das heißt, ich glaube, dadurch, dass er das, glaube ich, auch sehr mag, dass ich gefragt habe, wann wir uns treffen, also dass er so eine selbstbewusste Frau irgendwie, glaube ich, zu schätzen weiß, glaube ich, könnte ich da auch so in Richtung ersten Kuss dann auch die Initiative ergreifen, ohne dass es ihn da irgendwie in seiner Männlichkeit, dass er sich da gekränkt fühlt oder so, ja.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Schnappatmung, die bekommen einige Menschen immer noch bei der Vorstellung, dass Kinder bei zwei schwulen Männern oder zwei lesbischen Frauen aufwachsen. Judith ist heute 21, sie ist bei zwei Mamas aufgewachsen. Judith, was sagst du zu der These, in Regenbogenfamilien fehlt den Kindern ja doch das andere Geschlecht?
Also das ist ein völlig lächerliches Argument, weil das kann man ja auf alles anbringen. Also das könnte man ja auch bei Alleinerziehenden zum Beispiel anbringen, bei alleinerziehenden Vätern oder Müttern, dass man sagt, ja, aber da fehlt ja das zweite Geschlecht. Und es ist völlig unabhängig, was für ein Geschlecht eine Person hat. Es geht einfach um verschiedene Persönlichkeiten und um verschiedene Bezugspersonen, die ein Kind hat. Und es ist auch völlig egal, ob das Tante ist, Onkel, zwei Mamas, drei Mamas, vier Elternteile. Das ist völlig egal.
Es geht, glaube ich, auch vor allen Dingen um Annahme, um Liebe, ne? Dass das Kind angenommen wird.
Es geht um Bindung, genau.
Das sagt ja auch die Forschung da sehr, sehr eindeutig.
Ja,
jetzt gibt es trotzdem Leute, man braucht nur nach Baden-Württemberg gucken, da gab es Demonstrationen gegen sexuelle Aufklärung an den Schulen. Woher glaubst du, kommt diese Angst vor eben anderen Familienmodellen, dass eben es immer diese heteronormative Geschichte sein muss, Mann, Frau, Kind oder zwei Kinder?
Das ist eine schwierige Frage. Also woher das so richtig kommt, weiß ich auch nicht. Ich finde das traurig zu sehen, aber ich sehe halt auch die positive Gegenbewegung. Ne? Also wir haben die Ehe für alle, wir haben immer größer werdende CSDs, wir haben immer größere Organisationen, die sich dafür einsetzen. In Berlin gibt es das erste Regenbogenfamilienzentrum, in Köln gibt es Rubicon, wahnsinnig großer Verein, ganz toll, die ganz tolle Arbeit machen. Und da muss man, finde ich, auch ein bisschen dann die positiven Seiten dann sehen, die auch passieren.
Heißt das vielleicht, wir sehen einfach, wie vielfältig Gesellschaft ist in alle Richtungen, dass es eben sehr viel Konservative gibt, dass es aber auch unglaublich viel Vielfalt gibt?
Ja, genau.
Gerade die letzte Bundestagswahl ist ja auch noch nicht so lange her. Die AfD ist relativ stark geworden, wenn man sich zum Beispiel bei denen anschaut, wie deren Vorstellung ist von Familie, dann ist das eben dieses klassische Modell. Haben wir vielleicht auch trotzdem so eine Art Rollback oder Backlash?
Ja, vielleicht haben wir das leider. Aufgrund von unsicheren Zeiten vielleicht. Wer weiß, was da die Gründe sind, der Menschen diese Partei zu wählen. Letztendlich werden sie sich damit nicht durchsetzen. Also trotzdem haben wir jetzt Ehe für alle und so schnell wird die nicht mehr gekippt werden können. Also
du bleibst da kämpferisch und gehst mit gutem Vorbild
voran. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Du hast das Ganze ja auch aufgenommen in deinem Studium. Du studierst in Emden Soziale Arbeit.
Genau.
Und beschäftigst dich da auch mit Regenbogenfamilien, inwiefern?
Ja, genau. Also ich musste im dritten Semester ein Projekt machen und habe dann ganz lange überlegt, was ich machen möchte. Und dann war das so eine ganz spontane Idee, dass ich gesagt habe, ich möchte Regenbogenkinder vernetzen, weil ich das als Kind sehr wenig hatte selber. Ja, dann ist das so entstanden, dass ich dann auf einmal dann in Köln gesessen habe und ein Projekt gemacht habe und habe das jetzt so in mein Studium integriert, auch mit Schwerpunkt Gender, dass ich wahrscheinlich auch, wenn alles gut läuft, meine Bachelorarbeit drüber schreibe.
Wie muss man sich das vorstellen? Also wie hast du die Leute vernetzt, gefunden, miteinander in Kontakt gebracht?
Also ich habe mit Rubicon Köln zusammengearbeitet. Das ist ein Verein, der sich ganz viel für die Vernetzung einsetzt und habe über denen ihre Vernetzungsarbeit ganz viele Kinder gefunden und habe mit denen gearbeitet. Es waren dann nachher doch leider relativ wenige, deswegen ist das Projekt schnell dann doch wieder flöten gegangen. Aber trotzdem gab es Kinder, die gekommen sind und es gibt auch Kinder, die zu Krabbelgruppen kommen und die Vernetzung steht an. Also
wenn du mit Regenbogenkindern, Jugendlichen in Kontakt gekommen bist, was haben die erzählt? Was erleben die für Geschichten?
Ja, die wachsen ja schon in einer offeneren Zeit auf, als ich das tue, als ich das getan habe. Es gibt viel mehr. Es gibt viel mehr Kinder, gerade im Raum große Städte, wo sich auch Familien gut bilden können, wo es viel Unterstützung gibt und erleben einfach viel mehr Zusammenhalt, aber gleichzeitig auch die Situation, die ich als Kind hatte, dass man das halt nicht direkt erzählt. Also ich habe das auch erlebt, dass die Kinder, wenn ich gefragt habe, wer wohnt denn zu Hause, war die Antwort ja, meine Katze.
Das hast du dann gesagt.
Oder? Nee, das haben die Kinder. Die okay, Antwort der Kinder war meine Katze. Und dann, das lockerte sich erst, als ich dann gesagt habe, ja, bei mir zu Hause wohnen zwei Mamas und mein Papa. Also die wohnen nicht wirklich zusammen, aber ne?
Das ist dein Zuhause.
Dann, genau. Und dann sagten sie, ach, du bist auch ein Regenbogenkind. Und dann taute das auf. Und dann haben sie auch von zu Hause erzählt und von Mamas und Mama und Mami und Papa und Papi und ja.
Regenbogenkinder brauchen eine vertrauensvolle Umgebung, um selber offen von ihrer Familie zu erzählen. Das ist die Erfahrung von Judith, 21, selber als Regenbogenkind aufgewachsen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Judith ist ein Kind aus einer Regenbogenfamilie. Sie ist heute 21, studiert soziale Arbeit und hat auch selber schon Workshops, Kurse für Regenbogenkinder, Jugendliche gegeben. Was hast du da genau gemacht?
Ich habe wöchentliche Angebote gemacht mit den Kindern und habe ganz viel Kunst gemacht, weil der Kunstunterricht in den Schulen ja sehr strikt ist und man hat am Ende 30 orangene Kürbisse, die alle gleich aussehen. Und habe mit denen dahin ganz viel gearbeitet, kreatives Arbeiten und habe halt darüber ganz viel zum Thema Zuhause gemacht und ganz viel das Thema Anderssein. Durch verschiedene Spiele und verschiedene Malsachen habe ich das so ein bisschen angesprochen und mit den Kindern halt dann dazu gearbeitet. Was bedeutet das und was ist das, also ist das schön oder ist das nicht schön und was macht einen eigentlich besonders? Und da kommt halt dann natürlich ganz viel bei den Kindern das Thema Familie her, ne?
Was glaubst du, ist die größte Fehlannahme über Regenbogenfamilienkids?
Dass sie zwei Geschlechter als Elternteil eigentlich brauchen. Das ist auf jeden Fall falsch.
Was ist auf jeden Fall eine richtige Aussage über Regenbogenfamilienkinder?
Dass sie wahnsinnig offen aufwachsen.
Was würdest du dir wünschen für junge Menschen, die ähnlich wie du aufwachsen? Was brauchen sie?
mehr Anerkennung in den Medien, mehr Bücher, wo sie als Familienstruktur anerkannt werden, mehr Offenheit in der Schule durch Lehrer, Ansprechen von verschiedenen Familienmodellen gesamtgesellschaftlich.
Du studierst jetzt in Emden, willst deine Bachelorarbeit auch zum Thema Regenbogenkinder schreiben. Was wird so deine Frage sein, der du danach gehen willst? Was hast du da schon eine Idee?
Ja, also ich möchte gerne über die Lebenswirklichkeit der Kinder schreiben. Also wie entstehen sie überhaupt? Was gibt es für Möglichkeiten? Da gibt es ja von Samenspende über Adoption, Pflegschaft, alles Mögliche an Konstellationen. Auch Co-Parenting gehört dazu. Und dann über die wirkliche Lebenswirklichkeit. Also was erleben sie? Wie wachsen sie eigentlich auf? Weil das Aufwachsen ist wesentlich positiver, als es häufig dargestellt wird. Und ja, genau.
Ja, dann herzlichen Dank für deinen Besuch bei Deutschlandfunk Nova, Judith. Viel Erfolg weiterhin auch für deine Arbeit. Das Gespräch haben wir diese Woche schon aufgezeichnet. Feedback, Kritik oder Themenanregungen, die nehmen wir gerne. Auch Bewerbungen für das Liebestagebuch schreibt uns sehr gerne an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Till Opitz. Danke fürs Lauschen. Bleibt liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.